SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Schüsse am Weißen Haus. Diese Nachricht erreichte uns gestern Abend gegen 21 Uhr. Und wenn in der Nähe des Amtssitzes des US-Präsidenten geschossen wird, dann schrillen alle Alarmglocken. Inzwischen wissen wir etwas mehr. Den Behörden zufolge eröffnete ein Mann in der Innenstadt von Washington das Feuer auf zwei Nationalgardisten, zwei Straßenblocks vom Weißen Haus entfernt. Die beiden Soldaten wurden schwer verletzt. Ihr Gesundheitszustand ist kritisch. Auch die Identität des mutmaßlichen Schützen ist bekannt. Der 29-Jährige sei 2021 aus Afghanistan in die USA gekommen und habe sich zuletzt illegal dort aufgehalten. US-Präsident Donald Trump hat die Schüsse verurteilt. Aus Washington berichtet unsere USA-Korrespondentin Anne Schneider.
US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag umgehend als terroristischen Akt eingestuft, der zudem die nationale Sicherheitsbedrohung durch nicht überprüfte Ausländer unterstreiche, die unter Joe Biden in das Land gekommen seien. Außerdem will die Trump-Administration nun die stark umstrittene Präsenz der Nationalgarde in Washington um 500 weitere Soldaten erhöhen. Aktuell befinden sich 2200 in der US-Hauptstadt. Eine Bundesrichterin hatte ihren Einsatz kürzlich für nicht rechtens erklärt und angeordnet, dass er beendet werden müsse. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für 3 Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.
Bei einem Feuer in einem Hochhaus-Wohnkomplex in Hongkong sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Feuerwehrmann. Fast 280 Menschen werden laut Regierung der Sonderverwaltungszone noch vermisst. Von den Verletzten im Krankenhaus befinden sich viele im kritischen Zustand. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Über Nacht hat die Feuerwehr weiter daran gearbeitet, das Feuer zu löschen und Stand jetzt heute Morgen ist der Brand in 4 der 7 Gebäude unter Kontrolle. Die anderen stehen weiter in Flammen. Es wurden 3 Männer festgenommen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um 2 Direktoren und einen technischen Berater einer Baufirma. Die Gebäude waren allesamt mit Bambusbaugerüsten verkleidet wegen Renovierungsarbeiten. Die Brandursache ist zum jetzigen Stand noch nicht bekannt und wird untersucht. Die Polizei in Hongkong hat aber mitgeteilt, dass sie Grund zur Annahme hat, dass die Materialien, die sie bei den Renovierungsarbeiten verwendet haben, dazu beigetragen hätten, dass sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte.
Ins Inland zur Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat die geplanten Rekordausgaben in seinem Ressort verteidigt. Es handelt sich um einen neuen Höchststand im Verteidigungsministerium seit dem Ende des Kalten Krieges. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Der Haushaltsentwurf für das nächste Jahr sieht Verteidigungsausgaben von über 108 Milliarden Euro vor. Hinzu kommen 11,5 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine. Verteidigungsminister Pistorius, SPD, rechtfertigt die geplanten Rekordausgaben mit der veränderten Sicherheitslage und warnt vor einem aus seiner Sicht falschen Frieden für die Ukraine. Das Land müsse auch zukünftig in der Lage sein, sich zu verteidigen. Die AfD kritisiert dagegen die geplante Ukraine-Unterstützung. Ein Vorwurf, die Ukraine saniere mit deutschem Steuergeld ihre Staatsfinanzen. Die Linke kritisiert die Ausgaben. Frankreich oder Großbritannien würden mit weniger Geld auskommen.
Und heute geht's in der Haushaltswoche im Bundestag um den Gesundheitsetat. Rund 22 Milliarden Euro sollen Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU insgesamt zur Verfügung stehen. Doch das Geld wird wohl nicht ausreichen, denn die Bundesländer haben das geplante Gesundheitssparpaket im Bundesrat gestoppt. Dabei drängt die Zeit, sagt Jens Baas, Chef der größten deutschen Krankenkasse, der TK. Die Kassen müssten eher heute als morgen wissen, wie hoch die Beiträge für ihre Mitglieder sein werden.
Ich bin jetzt wirklich Jahrzehnte in diesem System. Sowas habe ich noch nicht erlebt. 2 Milliarden haben oder nicht haben, ist ein großer Unterschied. Und wenn ich nicht weiß, ob ich die einplanen kann oder nicht, dann kann ich eigentlich keinen Haushalt aufstellen. Das heißt, wir kommen in wirkliche faktische Schwierigkeiten. Und das bedeutet eben, dass die meisten Kassen einfach jetzt so tun werden, als wenn die Entlastung nicht kommt, weil sie einen Haushalt nicht anders aufstellen können und damit vielleicht einen sogar zu hohen Beitragssatz nehmen müssen.
Jens Baas, Chef der Technikerkrankenkasse. Die Barmer Krankenkasse will ihren Zusatzbeitrag ungeachtet des noch schwelenden Streits um ein Spargesetz für die Gesundheitsausgaben im neuen Jahr stabil halten. Er solle auch 2026 bei 3,29% liegen. Das sagte Vorstandschef Christoph Straub dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zum Sport. In der Fußball-Champions League hat Bayern München 1:3 beim englischen Club FC Arsenal verloren. Kapitän Joshua Kimmich sagt, trotz der Niederlage sei das Spiel wichtig für die Mannschaft.
Also ich bin davon überzeugt, dass wir extrem viel mitnehmen werden, dass wir viel daraus lernen werden. Es waren viele Aspekte dabei, die wir verbessern müssen. Wir hatten in der letzten Saison ein paar Spiele, wie zum Beispiel das Barca-Spiel, was auch nicht gut war und wo wir auch sehr viel mitgenommen haben, wo wir sehr viel gelernt haben. Und auch das wird jetzt wieder wichtig sein, dass wir da den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen.
Außerdem verlor Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den italienischen Verein Atalanta Bergamo. Das Spiel endete 0:3. Eine Lehrstunde für die Eintracht, berichtet Philipp Hofmeister.
Nur in der Anfangsphase war die Eintracht mit Atalanta Bergamo auf Augenhöhe, nutzte aber ihre wenigen Chancen nicht. Die Gäste aus Italien dagegen überzeugten mit brutaler Effizienz, trafen Mitte der zweiten Hälfte binnen 5 Minuten 3-mal und zeigten den Hessen, wie man in der Champions League spielen muss. Die Frankfurter Ambitionen Richtung K.O.-Runde der Königsklasse sind damit ziemlich in den Keller gerauscht. Noch schwerer dürfte die Eintracht aber der potenzielle Ausfall von Johnny Burkhardt treffen. Der Nationalstürmer verletzte sich an der Wade und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine.
Die deutschen Handballerinnen feiern einen erfolgreichen Start in die Weltmeisterschaft. In Stuttgart siegte das Team mit 32:25 gegen Island. Mehr als 5.500 Fans waren in der ausverkauften Halle dabei. Das nächste Vorrundenspiel der deutschen Handballerinnen gegen Uruguay ist dann morgen ebenfalls in Stuttgart.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Tag geht oft trüb los. Nebel und Wolken halten sich oft ziemlich lange in manchen Regionen den ganzen Tag. In der Eifel beginnt es ab dem Mittag zu regnen. Es kann aber auch mal die Sonne herauskommen. Am freundlichsten wird es im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu. Die Höchsttemperaturen 0 Grad an der Donau und in der Eifel, 6 Grad am Oberrhein und in Rheinhessen.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Alle Jahre wieder, es hat begonnen. Das E-Mail-Postfach, das quillt über mit den Angeboten, dass wir zu Weihnachten was verschenken können. Smartphones, Tablets, Klamotten, Spielzeug, auch in Social Media werden wir mit Werbung bombardiert. In den Innenstädten und in den Einkaufszentren, da ist alles weihnachtlich geschmückt. Ganz klar, damit wir möglichst viel kaufen. In unserer Serie Der Wert des Schenkens wollen wir aber heute mal fragen, ob das auch anders geht. Sind auch immaterielle Geschenke zu Weihnachten möglich? Stefanie Voss ist Kommunikationsexpertin. Frau Voss, ein Geschenk machen, ohne dafür viel Geld auszugeben. Was gibt's denn da für Möglichkeiten?
Es gibt aus meiner Sicht 4 Bereiche, in denen wir immateriell schenken können. Das ist erstmal so das Naheliegendste, alles, was irgendwie gebastelt oder selbst erstellt ist. Zweitens kann ich natürlich mein Wissen oder auch eine Art von Beratung verschenken. Dann kann ich Zeit verschenken, und zwar einmal gemeinsame Zeit, und eben ich kann Zeit verschenken, um dem anderen oder der anderen Freiraum zu schaffen, indem ich zum Beispiel Aufgaben für einen anderen Menschen übernehme. Das sind so die 4 Bereiche, in denen sich diese Art von Geschenken bewegen.
Das klingt spannend. Haben Sie konkrete Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal basteln, etwas selbst erstellen, kreativ sein. Da gibt's natürlich einmal die haptische Seite. Also ich kann angefangen von Plätzchen backen. Ich kann aber auch ein Fotobuch kleben. Aber es gibt auch ganz spannende nicht haptische Geschenke, wenn ich mir zum Beispiel die Mühe mache, für jemanden ein Gedicht zu schreiben oder ein Musikstück zu komponieren. Oder zum Beispiel für meine Kinder, wenn ich ihnen ihr Lieblingsbuch selber als Hörbuch einspreche. Das sind so ganz klassische Bastel-Kreativgeschenke. Im Bereich Beratung und Wissen kann ich einfach das, was ich weiß, an andere weitergeben. Also ich kann meiner Freundin schenken, dass ich ihr helfe, ihren Garten anzulegen. Oder ich kann, wenn ich gut kochen kann, jemand anderem sagen, hör mal, ich zeig dir, wie du so einen Rinderbraten machst. Und ich kann natürlich auch sowas nicht so direkt Beratensmäßiges, aber so Wissensmäßiges weiter verschenken, indem ich zum Beispiel sage, Mensch, ich kenne mich mit dem und dem Künstler gut aus. Ich schenke dir deine private Führung durch ein Museum. So, und bei dem Zeit für Freiraumgeschenke, ja, also ich kann jemandem schenken, dass ich sein Auto putze, dass ich babysitte, dass ich in den Keller aufräume oder ihr, und kann also jemandem dadurch Zeit schaffen für andere Dinge. Naja, und gemeinsame Zeit, das ist natürlich auch ganz vielfältig, von wir gehen gemeinsam wandern oder spazieren, zu einer Reise, zu gemeinsamen Aktivitäten, da ist ganz, ganz, ganz viel möglich.
Unsere Serie heißt ja Der Wert des Schenkens. Haben solche immateriellen Geschenke einen höheren Wert als etwas, das ich im Geschäft kaufe oder online bestelle und dann verschenke?
Ich würde sagen, ganz klassisch, das kommt darauf an, weil solche Geschenke können ja verschiedene Motive haben. Also einmal kann ich mir ganz viel Gedanken gemacht haben über die andere Person und kann mir wirklich sehr, sehr genau überlegt haben, womit mache ich ihr oder ihm eine riesengroße Freude. Dann würde ich sagen, ist es ein großer Wert. Ich kann aber ehrlich gesagt auch immaterielle Sachen verschenken, die eigentlich mehr einen Wert für mich selber haben als für die andere Person. Und so der Klassiker ist, ne, ich verschenke eine Reise an einen Ort, wo ich unbedingt hin möchte und der Beschenkte aber gar nicht so gerne. Dann ist es fast schon ein egoistisches Geschenk. Das mag dann vielleicht wertvoll sein im Sinne von, dass es aufwendig ist, dahin zu reisen. Aber so richtig wertvoll für die Beziehung ist es natürlich nicht.
Weihnachten lebt vom Auspacken der Geschenke. Für viele ist das wirklich der Höhepunkt an Heiligabend, fast noch wichtiger als das Geschenk selbst. Immaterielle Geschenke, die lassen sich in der Regel nicht so gut einpacken. Was mache ich denn da am besten? Bastel ich da einen Gutschein oder überrasche ich den anderen ganz einfach direkt mit meiner Idee, indem ich ihm das sage?
Also ein Gutschein oder irgendwas Haptisches ist schon sehr schön und ich kann Gutscheine natürlich schon auch sehr aufwendig gestalten und auch aufwendig verpacken. Ich kann natürlich auch aus diesem Geschenk fast schon so eine Art Rätsel machen. Also der Klassiker ist ja, ne, ich kaufe mir auf dem Flohmarkt irgendwie für 1 Euro das 1000-Teile-Puzzle und auf der Rückseite des gepuzzelten Puzzles schreibe ich, um was es geht und der andere muss das erstmal zusammensetzen. Also da kann ich auch sehr viel kreative Möglichkeiten walten lassen, damit ich etwas zum Verpacken habe, ist einfach nur zu sagen, persönlich finde ich das ein bisschen schade. Ich bin aber auch jemand, ich schreibe einfach gerne, ich mag das gerne, wenn so haptische Sachen sind. Und wie gesagt, auch ein, ich sag mal, ganz banaler Gutschein lässt sich zum Beispiel zusammenrollen, in eine alte Weinflasche stecken. Die Weinflasche kann ich verzieren. Also da kann ich auch schon eine ganze Menge machen.
Die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss. Morgen zum Abschluss unserer Serie Der Wert des Schenkens erfahren Sie bei uns zwischen 6 und 9, warum auch in der Politik Geschenke einen hohen Wert haben können.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist der Koalitionsausschuss am Abend im Kanzleramt. Die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD wollen eines der größten Konfliktthemen entschärfen. Das ist das Rentenpaket. Zurzeit hätte die schwarz-rote Koalition im Bundestag keine Mehrheit dafür, weil 18 Abgeordnete der jungen Gruppe der Union gegen eine Festschreibung des Rentenniveaus bei 48% über das Jahr 2031 hinaus sind. Über diesen Generationenkonflikt jung gegen alt, Uwe Jahn.
Die Rentner haben ja jahrzehntelang eingezahlt und damit bestimmte Ansprüche erworben. Damit diese bezahlt werden können, muss der Staat einen Teil der Kosten übernehmen. Und zwar noch mehr als heute, wenn die Rente auch nach 2031 ungefähr auf dem heutigen Niveau bleiben soll. Die SPD will das unbedingt, weil die Menschen sich ihren Rentenanspruch schließlich erarbeitet haben. Die Junge Union will diese zusätzliche Belastung des Staates und damit aller Steuerzahler für die Zukunft unbedingt abwenden.
Ein weiteres Thema heute Abend im Koalitionsausschuss wird das geplante Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035 sein. Die Bundesregierung wird von der EU-Kommission wohl eine weitgehende Lockerung fordern. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz gestern beim Autostrategiedialog in Stuttgart angedeutet.
Wenn wir die Herausforderung dieser sogenannten Mobilitätswende schaffen wollen, dann werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten gewaltig anstrengen müssen. Aber diese Anstrengung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Kommission, die EU-Kommission und dann die europäischen Institutionen insgesamt, Rat, Parlament und Kommission, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Weichen richtig stellen.
Bundeskanzler Merz. Wie treu steht die Burschenschaft Germania zur deutschen Verfassung? Darüber verhandelt heute das Verwaltungsgericht Mainz. Die Burschenschaft hat gegen das rheinland-pfälzische Innenministerium geklagt. Sie wehrt sich dagegen, dass sie im Verfassungsschutzbericht des Landes auftaucht. Sabine Steinbrecher.
Im Verfassungsschutzbericht 2024 wird die Mainzer Burschenschaft genannt unter der Rubrik Das Netzwerk der neuen Rechten. Laut Verfassungsschutz gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Germania-Halle zu Mainz gezielt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet, besonders gegen die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde. Germania-Halle zu Mainz ist eine schlagende Studentenverbindung, der auch mehrere rheinland-pfälzische AfD-Politiker angehören. Die Burschenschaft wehrt sich gegen den Vorwurf, rechtsextrem zu sein und gegen die Einstufung als Verdachtsfall.
Europa wäre gern unabhängiger von den USA. Das gilt auch für die Raumfahrt. Dazu braucht es nicht nur Strategien, sondern auch Geld. Heute geht die dreitägige ESA-Ministerkonferenz in Bremen zu Ende. Am Mittag will die ESA die Ergebnisse vorstellen und mitteilen, mit welchem Etat sie die nächsten 3 Jahre rechnen kann. Für die deutsche Wirtschaft spielt die Raumfahrt eine große Rolle, sagt die zuständige Ministerin Dorothee Beer.
Es hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze von der Raumfahrt ab, aber auch unsere Sicherheit hängt eben davon ab. Und deswegen soll das Signal sein, dass wir uns auf wichtige ESA-Mittel haben einigen können, dass wir eben mit geeinter Stimme auch sprechen.
Raumfahrtministerin Dorothee Beer von der CSU. Papst Leo XIV. Bricht heute zu seiner ersten Reise ins Ausland auf. Er besucht zunächst die Türkei, am Sonntag geht es weiter in den Libanon. In der Türkei will der Papst an das Konzil von Nizäa erinnern, das vor 1700 Jahren stattfand. Schülerinnen und Schüler aus Pfinztal bei Karlsruhe werden heute in Hamburg mit dem Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet. Der Preis gegen Diskriminierung erinnert an den in Auschwitz ermordeten jüdischen Nationalspieler aus Karlsruhe, Julius Hirsch. Matthias Zorawski.
Die Elftklässler haben eine Eventbox mit Spielanleitungen entworfen. Bei einem speziellen Fußballturnier wird das Elfmeterschießen durch Quizfragen über Vielfalt und Toleranz ersetzt. Ein Memory-Spiel beschäftigt sich mit dem Nazi-Opfer Julius Hirsch. Laut Urenkelin und Jurymitglied Julia Hirsch ist das Projekt eine neue und bislang einzigartige Form der Erinnerungskultur in der Schule. Man erreiche auf diese kreative Art und Weise Kinder und Jugendliche verschiedener Altersklassen. Die Spielanleitungen können auch von anderen Schulen verwendet werden.
Und Fußball. Der SC Freiburg ist in der Europa League heute zu Gast bei Viktoria Pilsen. Der Sportclub könnte mit einem Sieg in Tschechien einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Freiburger hätten dann 18 Punkte sicher. In der vergangenen Saison waren andere Teams schon mit 15 Punkten im Achtelfinale. Mit solchen Rechenspielen beschäftigt sich SC-Spieler Niklas Beste aber lieber nicht.
Nee, tatsächlich gar nicht. Sind ja noch ein paar Spiele zu spielen, aber ja, wir fahren nach Pilsen, um zu gewinnen. Das ist ganz klar. Und ja, ich glaube, dann haben wir 5 Spiele gespielt. Dann kann man vielleicht noch schon ein bisschen was sehen. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal kompletter Fokus nur auf das Spiel, auf unsere Aufgabe. Und dann schauen wir, was dann dabei rumkommt.
Viktoria Pilsen gegen den SC Freiburg, Anstoß 18.45 Uhr. Im zweiten Spiel mit deutscher Beteiligung in der Europa League muss der VfB Stuttgart bei dem niederländischen Club Go Ahead Eagles antreten. Kina.
Im 5. Europa-League-Spiel soll der 3. Sieg her, um die Playoffs zu erreichen. Nach dem letzten internationalen 2-0-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam und dem 3-3 gegen Dortmund in der Bundesliga geht Stuttgart entsprechend selbstbewusst in die Partie gegen die Go Ahead Eagles. Der Tabellen-12. Der niederländischen Ehrendivision ist aber nicht zu unterschätzen. Die Eagles haben mit Siegen gegen Athen und Aston Villa gezeigt, wozu sie international in der Lage sind.
Go Ahead Eagles gegen den VfB Stuttgart, Anstoß 21 Uhr.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Essen soll ein Genuss sein. Was bei den Menschen in Deutschland auf den Tisch kommt, das steht im Ernährungsreport, den Bundesagrarminister Alois Rainer von der CSU heute in Berlin vorstellt. Das hat Lucrezia Gata zum Anlass genommen, mal nachzuschauen, was wir über das Essverhalten unserer Politiker wissen sollten.
Schweinemedaillons in Pfefferrahmsoße mit Speckbohnen und Kartoffelgratin. Das steht heute auf der Speisekarte im Restaurant für die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Dazu täglich im Angebot Currywurst mit Pommes, wahlweise mit Darm oder ohne Darm. So mittelgesund. Immerhin gibt's neben dem deftigen Angebot auch vegetarische Gerichte und Salat. Welche Abgeordneten zu welchen Varianten greifen, ist nicht überliefert. Aber eins steht fest, auch Essgewohnheiten können politisch sein. Dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bevorzugt Döner, Wurst und Schnitzel zu sich nimmt, ist dank Hashtag Söder ist hinreichend bekannt. Cem Özdemir, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will, dagegen ist Vegetarier, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer sogar Veganer. Während der Bundesminister für Ernährung Alois Rainer ruft, wer Fleisch essen möchte, soll das auch tun dürfen. Ex-Vizekanzler Robert Habeck sprach auch öfter über seine persönliche Ernährung und belegte mit einer Anekdote aus seinem Alltag, wie erbarmungslos der Politikbetrieb ist. Er habe sein Müsli morgens einmal mit Wasser angerührt, weil die Milch alle war. Das private Essverhalten ist eben politisch.
Anmerkungen von Lucrezia Gatter.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.